Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Am Mikrofon ist Julius Taubert. Herzlich willkommen zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Das Telefon klingelt, man denkt sich nichts, ein Verwandter ist am Telefon und benötigt kurz mal etwas Geld. Hallo, ich bin's, dein Enkel. Ich kann kurzfristig an eine günstige Wohnung kommen. Dafür brauche ich schnell Geld für eine Anzahlung, verrate aber bitte nichts den anderen. Ich will sie überraschen. Mit Sicherheit ist das keine seltene Situation, stellt aber vor allem Menschen vor Probleme, die ihre Verwandtschaft gar nicht gut kennen. Frau Baumann hingegen aus Nordrhein-Westfalen hat hier an dieser Stelle gleich geschaltet. Wir hören mal kurz rein.
Und dann habe ich gesagt, ja bitte. Und dann sagte dann eine nette junge Männerstimme, hallo, wie geht es dir? Wer ist denn da? Ja, erkennst du mich nicht? Dein Neffe.
Und dann. Sie sehen schon, Frau Baumann hat perfekt reagiert. Und damit wir ab sofort alle so clever reagieren können, haben wir uns Expertise ins Studio geholt. Herzlich willkommen bei Radio 4 FM an Bernd Wieser.
Guten Tag.
Kannten Sie das Video eigentlich schon von der Polizei NRW?
Ja, das kannte ich, aber es gibt noch andere Videos, die dieses Phänomen auch quasi aufzeigen.
Auf die können wir gerne im Laufe der Sendung auch noch eingehen. Sie kennen es vom letzten Mal schon, Herr Wieser, Sie waren schon mal bei uns. Für diejenigen, die auch die letzte Sendung schon mal mit Ihnen gehört haben, ist das jetzt ein bisschen Wiederholung. Aber für diejenigen, die heute zum ersten Mal einschalten, packen wir natürlich zu Beginn jeder Sendung unsere traditionelle Vorstellungsrunde, kann man schon fast sagen. Wäre super, also wenn Sie ein paar Worte zu sich persönlich verlieren könnten.
Ja, mein Name ist Bernd Wieser, ich bin Polizeibeamter beim Polizeipräsidium Ulm. Ich bin dort tätig in der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Und meine Tätigkeit liegt darin, dass ich die Bürger berate im Bereich Sicherungstechnik, also Einbruchstechnik, und im Bereich der Betrügereien, das was ja heute Thema ist. Das ist also so im Großen und Ganzen meine Aufgabe.
Mhm. Wie sind Sie denn zur Polizei damals gekommen?
Ja, als junger Mann oder als Jugendlicher, ja, hat man gewisse Leute gekannt, die bei der Polizei waren, und das hat mich eigentlich schon begeistert, und ich hatte immer schon ein bisschen so diesen Drang, anderen Leuten zu helfen, und das kann man als Polizeibeamter ja recht gut.
Waren Sie schon immer in der Prävention unterwegs, da wo Sie jetzt auch verortet sind, oder haben Sie zuerst andere Stationen in Ihrer Laufbahn hinter sich?
Ja, vor der Prävention war ich im Streifendienst. Ja, also sind die Polizeibeamten, die Tag und Nacht unterwegs sind. Da war ich im Bereich Stuttgart, und dann war ich einige Jahre in Ulm, und dann habe ich mich dann entschieden, zur Prävention zu gehen.
Mhm. Was war denn damals so Ihre Motivation? Prävention, da sind Sie jetzt ja quasi sozusagen aus der Operativen draußen, wenn man so möchte. Mhm. Was war denn Ihre Motivation, jetzt tendenziell hinter den Schreibtisch zu gehen als in den Streifenwagen?
Ja, Motivation war eigentlich das, im Streifendienst, also im operativen Dienst, ist oftmals so, dass man der Sache hinterherläuft, also es passiert was und dann kommt man wohin, man nimmt die Sache auf, man bearbeitet es. Und bei der Prävention ist es ja gerade andersrum, man versucht durch Vorträge, durch Unterrichte die Menschen zu sensibilisieren und damit weniger passiert, also eigentlich im Vorgriff schon. Und das hat mich dann eigentlich dazu bewogen, zur Prävention zu gehen.
Mhm. Was machen Sie denn so als Ausgleich in Ihrer Freizeit?
Oh, ich bin recht sportlich und gerade Radfahren und Laufen, und das ist ein guter Ausgleich, und auch die Familie.
Wie groß ist denn eigentlich, wir kommen gleich noch zum Organisatorischen, Ihre Abteilung bei der Polizei?
Die Prävention selber, also im Präsidium Ulm, das sind ja mehrere Dienststellen, da gehören die Göppingen, Biebrach und Heidenheim dazu. Wir sind ca. 30 Beamte, die in der Prävention tätig sind.
In mehreren Standorten aber
auch
verteilt.
Ja, richtig, genau. Und also wir haben die Verkehrsprävention, das ist die Fahrradausbildung, dann haben wir die Prävention in Schulen und die Kriminalprävention.
Mhm. Wir wollen natürlich heute Thema Prävention auch sehr viele Tipps geben. Nicht nur Herr Wieser kommt zu Wort, auch unsere Frau Baumann wird am Ende der Sendung noch mal kurz zu uns sprechen. Ansonsten haben wir natürlich auch vor, das Thema von relativ vielen Seiten zu beleuchten. Wir schauen uns den falschen Polizeibeamten im Laufe der Sendung an, wollen uns dem Enkeltrick widmen natürlich auch, leider muss man sagen, sehr beliebt und inflationär genutzt sozusagen. Auch Gewinnversprechen werden immer mehr übers Telefon gemacht als Betrugsmasche und das hat mich persönlich auch im Vorgespräch sehr überrascht. Tatsächlich ist Corona auch, wer hätte es gedacht, Möglichkeit, als Betrüger sozusagen aktiv zu werden. Zuallererst das Thema falscher Polizeibeamter. Hier vor uns vor dem Mikrofon steht zum Glück ein richtiger Polizeibeamter, der uns entsprechend Tipps geben kann, wie man sich denn gegen falsche Polizeibeamte schützt. Zuerst müssen wir natürlich wissen, was hat es denn mit diesem Telefontrick auf sich?
Ja, also läuft in der Regel folgendermaßen ab. Es wird telefoniert. Der Angerufene sieht in der Regel auf seinem Display eine Telefonnummer. Und meistens ist es so, dass es die örtliche Vorwahl zum Beispiel ist und dann die Nummer 110. Und die 110 ist ja die Notrufnummer. So, und es meldet sich auch in dem Moment eine Person und stellt sich als Polizeibeamter vor. Mhm. Und ja, im ersten Moment, die meisten Leute erschrecken, ne? Polizei ruft dann, man schaut auf das Display, ist auch noch die 110, weiß jeder, das hat irgendwas mit Polizei zu tun. So, und dann kommt in der Regel, mal oder meistens immer die gleiche Legende, ja, bei Ihnen in der Nachbarschaft wurde eingebrochen.
Legende.
Wir haben einen Täter festgenommen, aber der andere ist flüchtig und bei dem Festgenommenen, da wurde eine Liste aufgefunden und auf der Liste ist Ihr Name drauf. Wir gehen davon aus, dass Sie eines der potenziellen Einbruchsopfer sind. Und dann kommt die nächste Frage, haben Sie Geld zu Hause? Weil das ist wahrscheinlich nicht mehr sicher. Also das ist so in etwa der Ablauf. Mhm. Dann wird es problematisch in dem Moment, wenn die Leute dann auf dieses Gespräch drauf eingehen, weil dann wird ein gewisser Druck aufgebaut.
Und man hat also Druck seitens des falschen Polizeibeamten auf die Anruferinnen und Anrufer.
Genau, richtig, ja. Wird da quasi Druck aufgebaut, Ihr Geld ist nicht mehr sicher, aber sind Sie unbesorgt, die Polizei beschützt Sie, legen Sie Ihr Geld parat und wir holen es ab und verwahren das so lange, bis wir den anderen Täter festgenommen haben.
Die Polizei, Freunde und Helfer sozusagen, dann gleich mit dem Serviceanruf in der Leitung. Herr Wieser, das klingt jetzt ja schon pervers, wenn man jetzt einen Telefonanruf bekommt und da ist die 110 drauf. Wie kriegen die das denn überhaupt hin, dass als Anrufnummer die 110, also die offizielle Notrufnummer, erscheint?
Ja, es ist ein sogenanntes Spoofing. Das geht mit einer gewissen Software, mit einer gewissen Technik, funktioniert es, dass man quasi eine seriöse Telefonnummer, also sprich eine 110 oder eine andere Nummer von einer anderen Dienststelle oder einer Behörde, ja, dass man das quasi so vorschalten kann, dass es bei jemand anderen quasi im Display erscheint und das augenscheinlich wohl seriös dann wäre.
Jetzt stellt sich dann natürlich die Frage, das ist jetzt nicht nur beim falschen Polizeibeamten der Fall, sondern auch bei diesen anderen Betrugsfällen am Telefon, die wir jetzt heute noch besprechen wollen. Woher wissen denn die Anrufer, wen sie da am Telefon haben? Es könnte ja auch sein, dass es ein richtiger Polizeibeamter ist. Es könnte ja auch sein, dass es, jetzt rede ich mal ein bisschen im Klischee, ein Mit-30er ist, der das relativ schnell umreißt und kein Mit-60er oder Mit-70er, der sich damit etwas schwerer tut. Ist das auf gut Glück? Kann man da differenzieren? Gibt es da vielleicht sogar Datenbanken im Darknet, wo man anrufen kann?
Ja, also viele ältere Leute haben im Telefonbuch noch ihren Namen ausgeschrieben zum Beispiel oder manche sind auch noch mit der Adresse drin. Ja, und die rufen bei den Leuten an, wo der Vorname so ist, dass er quasi sagen kann, okay, das ist eine ältere Generation, ja, und da rufen die dann an und versuchen dann auf gut Glück, ja, und wenn sie vielleicht Pech haben, dann ist er doch ein jüngerer Mensch, dann legen sie halt auf, ja, aber das wird einfach durchprobiert, bis sie vielleicht jemand an der Leitung haben, wo es das quasi vom Alter her passen kann.
Das heißt, die Tipps wollen wir jetzt nicht vorne wegnehmen, aber wenn Sie jetzt gerade den richtigen Namen im Telefonbuch angesprochen haben, dann wäre ein Präventionstipp tatsächlich, sich aus dem Telefonbuch streichen zu lassen, oder?
Entweder das oder den Vornamen einfach kürzen. Ja, auf den Anfangsbuchstaben. Jetzt zum Beispiel ein Vorname der älteren Generation, bei Männern wäre beispielsweise vielleicht Gustav, ja, und dann einfach G, Punkt, und dann Meier oder Müller oder so ähnlich, ja. Mhm.
Also das heißt, das wäre schon mal so ein erster Tipp, den wir auf alle Fälle dann am Schluss auch nochmal kurz benennen wollen. Ganz generell jetzt gefragt zu diesem falschen Polizeibeamten. Sie haben vorhin von Druck gesprochen. Schaffen die das tatsächlich, diesen Club, diesen Druck glaubhaft sozusagen aufzubauen? Haben Sie da Berichte von Betroffenen?
Ja, also es gibt schon die Fälle, dass die Leute dann wirklich unter Druck gesetzt werden und dann wird ihnen auch manchmal, oder es wird ihnen einfach suggeriert, sie könnten auch der Polizei helfen, die Täter festzunehmen, indem sie Geld zur Verfügung stellen, also als Lockmittel. Ja, und oder es ist dann auch oftmals dann so, dass sie das gesagt wird, das ist eine geheime Aktion und sie können helfen und sie sollen nicht auflegen, weil sie müssen immer in Kontakt sein und manchmal wird auch nachgefragt, ob die ein Handy haben und wenn die Angerufenen ein Handy haben, dann die Nummer durchgeben und auf einmal kann es so sein, dass eine zweite Person auf dem Handy dann anruft. Und dann müssen Sie sich das so vorstellen, dann der Angerufene hat auf der einen Seite belegtes Festnetz und auf der anderen Seite ein belegtes Handy und wird dann quasi von zwei Personen, von zwei Polizeibeamten, angeblichen Polizeibeamten quasi versprochen. Ja, und der Angerufene, der kann gar keinen klaren Gedanken fassen. Ja. Also ich habe schon von Geschädigten gehört, die gesagt haben, der Druck war so groß, sie waren Gott froh, dass sie das Geld endlich dem Polizeibeamten in Anführungsstrichen übergeben konnten.
Mhm. Das heißt, es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt nochmal auf diesen Druck zurückkommen kann, es wird so oft die Menschen penetriert, bis die tatsächlich glauben, da ist Gefahr im Verzug. Also ein Anruf ist nicht genug, sondern man gibt die Handynummer durch und 10 Minuten später klingelt auch noch das Handy.
Ja, richtig. Und ein ständiger Kontakt. Also es gibt Fälle, da sind die Leute stundenlang quasi im Kontakt.
Mhm. Und da baut sich natürlich der entsprechende Druck auf. Jetzt gab es ja, so habe ich Sie tatsächlich gerade verstanden, auch Fälle, wo diese Geldübergabe tatsächlich auch schon mal passiert ist. Kann man sich das dann so vorstellen, dass da tatsächlich jemand in Polizeiuniform sozusagen vor der eigenen Haustür steht und das Geld dann in der schwarzen Tasche übergibt? Oder wird dann da wie im schlechten Film auf dem Bahnhofsplatz im Mülleimer die Geldübergabe vollzogen?
Also wir hatten schon Fälle, da wurden die Leute angewiesen, das Geld zu verpacken und vor die Haustür oder in den Mülleimer zu legen. Ja, und da kommt dann jemand vorbei und holt es ab. Und das haben die Leute gemacht. Der Druck war dann wohl so groß, dass sie das wirklich gemacht haben und in dem Glauben, dass ihr Geld nur dadurch gesichert wird, indem sie es vor die Haustüre legen oder hinter den Mülleimer verstecken, oder sonst irgendwo außerhalb deponieren und in dem Glauben, der Polizeibeamte kommt, nimmt es in Verwahrung und sichert es so lange, bis die Gefahr vorbei ist.
Mhm. Und tatsächlich scheint es ja dann auch ein sehr, sehr großes Problem sein, wenn die Betrügerinnen und Betrüger immer auf dieses eine Schema auch zurückgreifen, dieser falsche Polizeibeamte. Können Sie jetzt für den, gerade für unsere Region, für den Verantwortungsbereich Ihres Präsidiums Zahlen nennen? Wie oft kommt denn sowas überhaupt vor?
Also Zahlen kann man schlecht nennen, aber die Tendenz ist steigend. Ja, also sehr viele, die allermeisten Leute, die fallen nicht drauf rein. Ja, aber trotzdem, es gibt immer noch viele, die drauf reinfallen und vor allem die Schadenssumme, die ist sehr hoch.
Mhm. Das heißt, es gibt, muss aber im Umkehrschluss auch noch Leute geben, die haben so viel Geld zu Hause, dass sie es dann auf vor die Tür legen können.
Ja, oder die werden einfach unter Umständen auch angewiesen, das Geld abzuheben. Da wird manchmal auch ein Bankmitarbeiter quasi schlecht gemacht. Da heißt dann, bei der Bank ist ein Mitarbeiter, der das Geld von den Leuten veruntreut. Man sollte das Geld holen, aber ein Bankmitarbeiter aber nicht sagen, weil es könnte ja gerade dieser Bankmitarbeiter sein, ja, der mit diesen Einbrechern, ja, zusammenarbeitet. Also es gibt so viele verschiedene Facetten, ja, wo dann die Leute unter Druck gesetzt werden und wie schon gesagt, manche, die glauben das dann und holen tatsächlich ihr Geld, ihre Wertsachen von der Bank und legen es vor die Haustür.
In dem Glauben, dass es dann vor der Haustür sicher ist als auf der Bank.
Genau, richtig.
Also eine ganz abstruse Situation. Ja. Sie haben jetzt gesagt, das kommt immer häufiger vor. Können Sie sich erklären, warum das so ist? Werden die Leute immer gutgläubiger, naiver?
Ja, das glaube ich weniger. Das ist wirklich tatsächlich der Druck, der aufgebaut wird. Und ich habe auch schon mit Leuten geredet, denen das passiert ist. Und die haben zu mir gesagt, für sie war das unbegreiflich, dass es ihnen passiert ist. Weil sie wussten das ja. Aber die Situation in diesem Moment war so, dass sie das einfach geglaubt haben.
Ah, das heißt, sie wussten, dass es solche Tricks, so einen falschen Polizeibeamten gibt?
Richtig, genau. Die wussten das. Aber in der Situation war das für sie so glaubhaft, ja, dass dann letztendlich die das geglaubt haben, ja, und das gemacht haben.
Auch da gibt es entsprechende Präventionstipps, die wollen wir gesammelt am Ende dieser Sendung geben, dass man sich quasi ganz konkret auf Telefonbetrügereien jeglicher Art vorbereiten kann, beziehungsweise entsprechend richtig drauf reagieren kann. Um Glaubhaftmachung geht es auch bei unserem nächsten Fall sozusagen, bei unserer nächsten Betrügerei. Und zwar schauen wir uns den Enkeltrick an. Und auch wenn der eine oder andere denkt, Enkeltrick, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da drauf reinfällt, tatsächlich nicht so groß. Denn von dem Enkel wüsste man ja, man glaubt gar nicht, wie häufig das tatsächlich vorkommt. Wie läuft denn so das Lehrbuch Enkeltrick Betrugsdelikt ab?
Also wird auch telefoniert und die Auswahl an den Angerufen, so wie eigentlich meistens auch beim falschen Polizeibeamten, geht über das Telefonbuch. Man schaut die Einträge, welche Vornamen sind quasi im Telefonbuch drin. Ist ein Vorname, der quasi in der älteren Generation geläufig war, wird angerufen. Der Wohnort selber ist jetzt nicht so interessant, aber der Name wird angerufen und dann kommen in der Regel so Standardsätze. Erkennst du mich? Oder rate mal, wer dran ist. Und diese Sätze ziehen ja nur darauf ab, dass quasi der Angerufene einen Namen sagt. Ja, da kommt zum Beispiel, hallo Oma, rate mal, wer dran ist. Ja, jetzt, wenn der Angerufene, die Seniorin jetzt drauf reinfällt und sich denkt, oh, das ist vielleicht mein Enkel und sagt, ja, zum Beispiel Max, bist du's? Und dann ist natürlich der Anrufer der Max, ist ja klar. Er sagt dann, ja, hallo Oma, ich bin's, der Max. Und dann gibt's so allgemeines kurzes Ein, so ein Geplänkel, Wortgeplänkel. Entschuldigung, dass ich schon lange nicht mehr angerufen habe, aber weißt ja, ich bin im Ausland und so weiter. So, und wenn jetzt die Seniorin oder der Senior weiter darauf eingeht und in dem Glauben, das ist tatsächlich der Max, ja, dann kommt irgendwann mal, wird dann die Katze aus dem Sack gelassen und dann ist ja, du, ich habe folgendes Problem und dann geht's drum Auto oder Computer oder sonstiges und er braucht Geld. Mhm. So läuft es in der Regel ab.
Jetzt ist das tatsächlich ja auch ein Unterfangen, ähnlich wie beim falschen Polizeibeamten, beziehungsweise der Enkeltrick vermutlich dann noch etwas komplexer, weil es kann ja gut sein, dass man überhaupt keinen Enkel hat, beziehungsweise wenn eine Männerstimme anruft und man ruft bei jemandem an, der nur Enkelinnen hat, dann ist die Gefahr ja tatsächlich, dass der Angerufene das checkt, dass das jetzt hier nicht unbedingt der echte Enkel oder die echte Enkelin ist, relativ groß. Kann man dann sagen, dass es für die Betrüger tatsächlich auch risikoreich ist, so einen Enkeltrick durchzuführen, oder wird dann halt einfach aufgelegt und auf gut Glück die nächste Nummer angerufen?
Genau, wenn jetzt dann der Angerufene sagt, ich habe gar keinen Enkel oder so, ja, dann legt der Anrufer einfach auf. Kein Risiko, der geht kein Risiko ein.
Ja. Und mit der Nummer ist es wahrscheinlich ähnlich so wie im ersten Fall. Selbst wenn jemand fix genug war, sich die Nummer zu notieren und geht damit zur Polizei, kann die Polizei damit wahrscheinlich gar nicht so viel anfangen, oder?
In der Regel sind es irgendwelche Nummern von irgendwelchen Callcentern, meistens aus dem Ausland. Ja, und da kann man nichts groß anfangen. Also es wird jetzt kein vermeintlicher Enkel mit seiner Privattelefonnummer anrufen. Also glaube ich jetzt weniger.
Aber selbst über diese durch Computer generierte Nummern kann man da keinen Rückschluss ziehen, über IP-Adressen oder so?
Ja, das wird dann einfach schon schwierig werden, dann überhaupt irgendwie da Handhab zu haben, wenn das im Ausland dann sitzt. Und dann wird es von der Verfolgbarkeit wird es sehr schwierig werden.
Also
nicht unmöglich, aber es ist schwierig. Und in dem Moment, es ist ja strafrechtlich so gesehen, ist eine Vorbereitungstat von der Straftat, aber letztendlich ist es strafrechtlich, wird es nicht relevant sein.
Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich das der Polizei melde, darf die Polizei dann überhaupt aktiv werden, wenn es strafrechtlich gar nicht relevant ist?
Zumindest, wenn man das jetzt, also man ist jetzt nicht geschädigt worden. Also es hat einen angerufen, hat sich wohl als Enkel ausgegeben, aber man hat quasi den Braten gerochen und hat dann aufgelegt und es kam also zu keinem Schaden. Und man meldet es und man sollte es trotzdem der örtlichen Dienststelle melden, ja, oder man kann auch melden über die 110. Ja, also es ist quasi unser Lagezentrum. Und wenn man das dann meldet, das wird bei uns dann zumindest mal gesammelt, das wird entgegengenommen und dann läuft es bei uns so, wenn diese Deliktsarten, auch das gilt auch für den falschen Polizeibeamten, in relativ kurzer Zeit häufig auftritt, dann wird es quasi in den Medien weitergegeben. Das heißt, die Bevölkerung wird sensibilisiert, dass quasi in dem Bereich vermehrt Anrufe bezüglich falscher Polizeibeamter oder Enkeltrick quasi aufgetaucht sind, sodass die Bevölkerung sensibilisiert wird und dass man weiß, okay, wenn bei mir so ein Anruf kommt, hoppla, da stimmt was nicht.
Und das fruchtet dann tatsächlich auch?
Das ist schlecht messbar, ja, aber wir sehen dann auch in der Vergangenheit, dass viele Leute, die allermeisten Leute, Gott sei Dank, auf die Sache nicht drauf reinfallen. Und ich denke mal, das ist auch ein Baustein, ja, gerade diese mediale Schaltung, ein Baustein dafür, dass es die Leute meistens nicht drauf reinfallen.
Jetzt zu denjenigen, die den Braten gerochen haben, gehört ja unsere Frau Baumann tatsächlich auch. Und hoffentlich haben Sie tatsächlich auch viele Anruferinnen und Anrufer, die da letzten Endes drauf sensibilisiert sind und Ihnen als Polizei rückmelden, hey, da gab es einen Anruf, der mir jetzt irgendwie verdächtig vorkommt. Jetzt gehen wir aber davon aus, es ist jemand am Telefon, der riecht den Braten nicht oder hat tatsächlich einen Enkel namens Max und der Anrufer ist plötzlich dann auch der Max. Vielleicht hat man die Stimme auch schon lange nicht mehr gehört und kann sich an sie nicht mehr erinnern. Wie geht es dann standardmäßig weiter?
Ja gut, dann wird dann die vermeintliche Notlage, die wird dann quasi aufgetischt, ja, und dann wird darum gebeten, ich brauche Geld und dann wird gefragt, hast du schon Geld zu Hause? Ich brauche das nämlich schnell, ich brauche das dringend, ja, weil das ist ein zeitlicher Faktor, das braucht das Geld schnell, weil wenn er sagt, ja, ich brauche es nächste Woche, in dieser Woche könnte eigentlich der Angerufene überlegen, kann sich mit anderen austauschen.
Auch ein paar Nächte drüber schlafen.
Richtig. Und dann wird er vielleicht darauf hingewiesen, aber Moment mal, das kann ja ein Betrug sein. Deswegen muss das relativ schnell gehen. Ja, und dann, wenn der Angerufene nicht auflegt, sondern tatsächlich drauf reinfällt und das glaubt, und dann geht das Spiel weiter, ja, ich habe, was weiß ich, 500 Euro zu Hause, aber auf der Bank, hast du da Geld? Ja, das habe ich auf der Bank, ja, könntest du für mich das holen? Also da wird dann immer ein Druck aufgebaut und dann auch, ja, weißt du, du bist die Einzige, die mir helfen kann und so wird es langsam aufgebaut, ja, und manche Leute, die machen das dann, weil sie es glauben, weil sie vielleicht ihren Max schon seit 2-3 Jahren nicht mehr gehört haben von der Stimme her und sich vielleicht auch freuen, dass der endlich mal anruft. Ja, das gibt verschiedene Gründe letztendlich dann auch. Ja.
Und dann läuft die Geldübergabe gleich ab wie beim falschen Polizeibeamten. Man muss das Geld irgendwo inkognito deponieren, oder?
In der Regel läuft es ein bisschen anders ab, ja, weil dann... Wenn die Person das Geld abgeholt hat, beziehungsweise wenn sie sagt, sie hat das Geld zu Hause, und dann sagt dann der, bleiben wir bei Max, dann sagt der Max, ja, ich komme vorbei und hol's. Und kurz vorher wird dann angerufen und sagt, ich kann doch nicht kommen, aber ich schicke meinen Freund vorbei oder meine Freundin. Die kommt vorbei, die sieht so und so aus. Und dann machen wir noch ein Kennwort aus, dass es auch wirklich der Richtige bekommt. Ja. und dann läuft es so. Ja. Dann kommt die andere Person, ja, und holt das Geld ab. Weil der Max, der kann ja nicht kommen, weil dann wird es ja die Oma ja erkennen, dass es nicht der Max ist.
Ja. Es gibt ja tatsächlich auch Fälle, da wird die Bank auch mit einbezogen. Ein anderer vermeintlicher Bankmitarbeiter. Wie läuft das dann ab?
Ja, das ist dann eher so bei einem falschen Polizeibeamten, dass dann der Bankmitarbeiter derjenige ist, der mit denen unter einer Decke steckt. Ja, und beim Enkeltrick eher weniger, sondern da wird dann auch manchmal die Situation so, dass sogar ein Taxi quasi von den Tätern bestellt wird, dass quasi das Opfer die Bank fahren kann, dass es einfach schneller geht und da wird das Geld dann abgehoben. Mittlerweile ist es auch schon so, und wir sind da in guter Zusammenarbeit mit den Kreditinstituten, dass die Bankmitarbeiter am Schalter sensibilisiert sind. Und wir hatten in der Vergangenheit häufig schon Fälle, dass ein aufmerksamer Bankmitarbeiter quasi so eine Übergabe quasi verhindern konnte, indem er quasi die Person darauf angesprochen hat und mal nachüberlegen, könnte es vielleicht sein, dass es nicht stimmt. Und dann bei manchen oder bei vielen Leuten ist es dann tatsächlich so, wie wenn ein Schalter umgedreht wird, oh hoppla, das kann ja sein. dass es gar nicht mein Enkel ist. Ne? Also da sind wir auf einem guten Weg, gerade mit den Kreditinstituten da zusammenzuarbeiten.
Das heißt, da ist eine Präventionsmaßnahme auch von Ihnen, so ein bisschen die BankmitarbeiterInnen in die Pflicht zu nehmen, wenn man so möchte, und auf entsprechende Gefahrenquellen darauf hinzuweisen. Insbesondere, wenn vielleicht Kunden am Telefon sind, die schon etwas betagter sind. Kann man jetzt, Herr Wieser, um nochmal auf Zahlen zurückzukommen, das in irgendeiner Art und Weise messbar machen bzw. in Zahlen darstellen, wie viele Menschen kommen denn pro Jahr, jetzt beispielsweise hier wieder in Ihrem Einzugsgebiet des Polizeipräsidiums, damit zu Schaden?
Ja, also mit Zahlen, da müssen wir vorsichtig sein, das ist also nicht ganz so zu nennen, aber man kann sagen, auch da ist die Tendenz steigend, ja, weil es für die Täter kein großes Risiko ist letztendlich, weil wenn derjenige auflegt, ja okay, dann ruft er halt beim Nächsten an und derjenige, der quasi drauf reinfällt und das Geld abgibt, der wird nicht die richtige Polizei anrufen. Ja, sondern weil er ja meint, er arbeitet mit der Polizei zusammen, beziehungsweise beim Enkeltrick, er ist sich ja sicher, dass es sein Enkel ist.
Da braucht es die Polizei ja dann gar nicht.
Da braucht sie ja nicht die Polizei. Ja. Und deswegen ist es für die das Risiko nicht allzu groß.
Wenn man jetzt zu Schaden gekommen ist tatsächlich, gibt es überhaupt irgendeinen Hauch von Chance, dann das Geld oder was auch immer dann gestohlen wurde? Meistens ist es ja Geld dann wieder zurückzubekommen oder kann man eigentlich schon von ausgehen, in den nächsten 10 Minuten, bis die Polizei vor der Haustür steht, ist das Geld schon über allen 7 Bergen?
Es wird schwierig werden dann, ja, das Geld wieder zurückzubekommen. Es wird auch schwierig werden, selbst wenn man dann die Täter ermittelt, ja, und es werden immer wieder die Täter ermittelt, wobei das auch schon sehr, sehr komplex ist, ja, so eine Bande oder halt diese Leute quasi zu ermitteln. Aber in der Regel wird es dann aber noch schwieriger werden, den Leuten das Geld wieder zurückzugeben.
Also tatsächlich auch ein sehr großes Problem, was es mit diesem Enkeltrick auf sich hat. Auch da wollen wir natürlich am Ende noch ein paar Tipps liefern, kümmern uns jetzt aber gleich um einen weiteren Betrug, der es in sich hat, und zwar das Thema Gewinnversprechen am Telefon. Auch das ist tatsächlich ein ziemlich großes Problem. Ist das dann ein Auto, ein neues Sofa oder was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, das ist verschiedenartig. Das ist entweder Geld oder Sachgegenstände, also meistens Auto, ja, wo dann quasi Glückwunsch, Herr so und so oder Frau so und so, Sie haben gewonnen, ein Auto oder Bargeld. Und das hört sich im ersten Moment, hört sich das natürlich schon toll an, aber solche Gewinne, in Anführungsstrichen, sind meistens mit Bedingungen verbunden. Ja, das heißt dann letztendlich, ja, um diesen Gewinn quasi aushändigen zu können, muss man eine Bearbeitungsgebühr bezahlen und dann kann der Gewinn erst ausgehändigt werden.
Wie genau wird die Bearbeitungsgebühr dann übertragen, überwiesen,
ja,
sozusagen?
Entweder Überweisung auf ein Konto, zum Beispiel West Union Bank zum Beispiel, oder ein Abschluss von Vertrag, von Abo, ja, sei es Stromanbieter oder Gasanbieter, oder was natürlich auch immer wieder vorkommt, die Leute werden dann aufgefordert, sogenannte Paysafe-Karten zu kaufen.
Ja. Was ist eine Paysafe-Karte?
Ja, die kann man kaufen in der Tankstelle oder man kann sie in Einzelhandel kaufen. Ja, die haben einen Code, die sind im Wert von 10 bis 100 Euro ungefähr. Und es ist wie so Gutscheine sind es, ja, und die werden dann beauftragt, das zu kaufen, und dann nach einer gewissen Zeit werden sie wieder angerufen und der Anrufer fragt dann, ja, die Karten, haben sie es gekauft? Ja, sie haben ich gekauft, okay, und dann werden sie gebeten, diese Karten quasi, die Nummern von diesen Karten, die Gutscheincodes quasi durchzugeben, und das ist wie Bargeld, ja, in dem Moment, wo ich diese Codes durchgebe, kann der andere, der Anrufer, quasi diese Codes bei sich im PC eingeben und hat quasi dann auf die Rechnung des Geschädigten eingekauft im Internet.
Und das funktioniert so einfach tatsächlich?
Ja, das funktioniert.
Wahnsinn, dass da letzten Endes auch potenzielle Betrüger so leichtes Spiel haben. Jetzt ist man, könnte man ja vermuten, bei Gewinnen vielleicht etwas sensibilisierter als jetzt beim Enkel oder beim Polizeibeamten. Ständig wird man irgendwelche von Werbeposts in Briefkasten überhäuft. Man kriegt vielleicht auch jede Menge Spams in den E-Mail-Ordner, wo man dann Prinzip Gewinne hat. Da wäre der eine oder andere schon Millionär gewesen, wenn er sich das alles mal entsprechend heruntergeladen hätte, beziehungsweise an den Gewinnspielen teilgenommen hätte. Jetzt sind die Menschen vielleicht schon etwas übersättigt und jetzt ruft noch jemand an und sagt, ich bin von der Autovermietung XY, ich habe einen Gewinn für Sie. Gibt es da immer noch so viele Leute, die drauf reinfallen?
Ja, es gibt immer noch Leute, die drauf reinfallen. Das ist wie bei den anderen Deliktsarten auch, die allermeisten fallen da drauf rein. Ja, aber es gibt welche Leute, die fallen drauf rein. Das ist dann, ja, es hängt von der Situation ab. Ja, stellen Sie sich mal vor, es ist vielleicht jemand in einer gewissen finanziellen Notlage und jetzt auf einmal bekommt er die Mitteilung, er hat, was weiß ich, 20.000 Euro gewonnen. Mhm. Ja, muss allerdings, ja, damit das Geld transferiert werden kann, weil das wird über eine Person vorbeigebracht, der muss ja auch bezahlt werden. Und und dem kann man aber kein Bargeld geben, sondern es geht es nur über diese Gutscheincodes. Und dann, wenn diese Gutscheincodes abgegeben worden sind, dann kommt der vorbei und bringt die 20.000 Euro. Und wenn jetzt jemand wirklich klamm ist und denkt sich, wow, 20.000 Euro, muss aber nur 500 Euro investieren, da macht es der eine oder andere.
Da muss man nicht Betriebswirtschaft studiert haben, um
richtig,
den
genau, ausrechnen ja, zu können. Und dann ist durchaus möglich. Es sind teilweise oftmals auch Gewinnversprechen in Bargeld, die noch weitaus höher sind. Und da kann es durchaus auch sein, dass vielleicht dann der eine oder andere zum Träumen anfängt. Mhm. Vielleicht ist auch ein bisschen die Gier. Ja. Und das Risiko für die Anrufer ist nicht sonderlich hoch. Ja. Und wenn einer nicht drauf eingeht, dann ruft er halt beim nächsten an.
Leute, jetzt wird's richtig perfide, wenn wir jetzt auf diesen nächsten Trick auch eingehen. Auch dieses Gewinnversprechen könnte man meinen, sehr erfolgsversprechend, aber das Ganze wird auch immer raffinierter. Von dieser Pandemie da draußen habt ihr mit Sicherheit schon mitbekommen. Corona ist tatsächlich auch eine mögliche Betrugsmasche, beziehungsweise genauer gesagt die Impfungen, die im ganzen Land durchgeführt werden. Welchen Stellenwert hat man denn da als Betrüger?
Ja gut, es sind jetzt in letzter Zeit immer mal wieder so neuartige Delikte aufgetaucht oder Vorgehensweise. Also wir hatten schon Fälle, da sind die Geimpften nach der ersten Impfung aus dem Impfzentrum rausgekommen und die haben ja quasi in ihrem Impfpass so ein Inlay bekommen, also so ein Begleitzettel. Und dann sind sie abgepasst worden vor dem Impfzentrum von Personen, die haben sich als Mitarbeiter vom Impfzentrum ausgegeben. Und haben gesagt, da ist was schiefgelaufen mit diesem Beizettel, den brauchen sie und sie würden einen neuen bekommen. Ja, und die Leute teilweise haben das geglaubt, haben den Zettel dann abgegeben, in dem Glauben, das ist tatsächlich so. Ja, und wir vermuten, dass dann quasi die Täter mit diesem Zettel an gutgläubige Dritte quasi diese Termine, die Folgetermine, den zweiten Termin, als echten Termin weiterverkaufen.
Also das ist dann tatsächlich auch so eine richtige Kauftransaktion für Impftermine. Da muss es ja dann auch Leute geben, die die Nachrichten tatsächlich nicht selber verfolgen und wissen, dass man keine Impftermine verkauft. Gab es dann auch schon Geschädigte tatsächlich oder war das bisher nur in Anführungszeichen eine Warnung als Sie an Polizei, Achtung, da gibt es neue Betrugsmaschen?
Ja, also hier in unserem Bereich beim Präsidium Ulm ist uns jetzt nichts bekannt, dass es Geschädigte gibt, aber zumindest ist das Phänomen, dass quasi den Leuten diese Beizettel abgenommen werden, mit dem Gedanken oder vermutlich mit dem Hintergedanken, das quasi an Gutgläubige weiterzugeben, zu verkaufen. Das andere ist, es werden auch teilweise versucht, Leute quasi angeblich Impfstoff zu verkaufen, sei es an der Haustür, sei es am Telefon oder per E-Mail, ja, und wird quasi so suggeriert, sie können bestimmten Betrag bezahlen, bekommen sie einen Impfstoff und können sich dann impfen lassen. Das stimmt nicht, ja, das ist ganz klar, das weiß man, wenn man die Medien liest, dass es eigentlich zugewiesen wird, wer wann zum Impfen dran kommt. Also man kann ja nicht irgendwo hinterrum den Impfstoff kaufen, das geht nicht.
Und das vielleicht auch gleichzeitig nochmal so als kleinen Präventionstipp, da vielleicht nochmal bei offizieller Stelle nachfragen, ob das tatsächlich auch so ist. Wir können hier definitiv sagen, Impfstoff gibt es nicht gegen Verkauf und auch nicht hintenrum, sondern nur ganz offiziell sozusagen gegen Termin im Impfzentrum. Wir haben jetzt sehr viele verschiedene Betrugsfälle schon gehört. Wir wollen jetzt im nächsten Schritt natürlich einerseits gucken, was für Tipps haben Sie denn an alle, die uns heute zuhören. Wie kann man sich dagegen schützen? Wie kann man vielleicht auch seine Mitmenschen sensibilisieren? Wir wollen die jetzt mal so ein bisschen Schritt für Schritt durchgehen und schauen uns jetzt nochmal den falschen Polizeibeamten an, den wir am Anfang besprochen hatten. Was hätten Sie denn da für konkrete Tipps, wenn jetzt jemand anruft und ein falscher Polizeibeamter ist dran?
Also das Erste ist mal das, wenn auf meinem Display die Nummer 110 auftaucht, kann das niemals die Polizei sein, weil die 110 ist ja die Notrufnummer. Und die Notrufnummer kann eigentlich nur ich wählen, um die Polizei zu verständigen. Das heißt, die Polizei wird nie unter der 110 anrufen. Das ist schon mal das erste Zeichen. Also wenn Sie sehen auf dem Display, da ist eine Vorwahl und dann ist die Nummer 110, kann das nie die Polizei sein. Das kann nur gefaked sein. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, die Polizei wird Sie nie fragen am Telefon, ob Sie Geld oder Wertsachen zu Hause haben. Geschweige wird die Polizei Ihnen es nie anbieten, das entgegenzunehmen und das bei sich zu verwahren. Ja, also das sind die nächsten Punkte. Diese drei Punkte, wenn man die beachtet, dann weiß man ganz genau, das ist nicht die Polizei.
Mhm. Da ist man also schon mal entsprechend sensibilisiert und sicher unterwegs. Zum falschen Enkeltrick wollen wir uns natürlich auch nochmal unsere Spezialistin hier im Studio anhören, die Frau Baumann. Welchen Tipp sie denn an alle Hörerinnen und Hörer geben würde?
Ja, und ich kann nur sagen, allen alten Leuten raten, gebt kein Bargeld raus. Heute geht alles bargeldlos. Jeder Bank, jeder Hauskauf, jeder Autokauf, alles geht bargeldlos. Da braucht kein Neffe oder Enkel oder irgendwas Bargeld in die Hand zu kriegen.
Also alles bargeldlos, und das ist letzten Endes auch der Tipp von Frau Baumann, nichts in Bargeld sozusagen, Entschuldigung, nach draußen zu geben. Welchen Tipp hätten Sie denn darüber hinausgehend noch?
Also bezüglich beim Enkeltrick, wenn jetzt zum Beispiel schon diese Frage kommt, ja, rat mal, wer dran ist, oder erkennst du mich nicht, mal sich selber überlegen, würde sich mein Enkel oder mein naher Verwandter, ja, sich so bei mir melden? In der Regel meldet man sich ja, hallo, ich bin's, unter Vorname, ja, also wenn schon mal so diese Fragestellung kommt. Und dann, wenn man dann selbst weiter dann auf dieses Gespräch eingeht, genau aufpassen, auch ein bisschen so nach dem Bauchgefühl gehen. Ja. Und wenn es dann relativ schnell um Geld geht, ja, oder um Wertsachen geht, dann muss man eigentlich sagen, okay, da stimmt was nicht. Ja. Dann gilt es eins, auflegen und dann beim Enkel anrufen. Mhm. Direkt anrufen. Oder wenn man die Telefonnummer nicht weiß, dann vielleicht bei den Eltern anrufen oder bei nahe Verwandten und sich dann kundig machen. Ja. Also das einfach selber nachfragen, kann das sein, ja, unter Umständen ist vielleicht auch so, aber in aller Regel, in allermeisten Fällen ist es so, dass es gefaked ist.
Und da entsprechend dann auch einfach sensibel drauf reagieren, gerade diese Suggestivfrage am Anfang, kannst du dich an mich erinnern, weißt du, wer ich bin, so würde sich tatsächlich kein Enkel oder wer auch immer melden, selbst wenn man jahrelang nichts voneinander gehört hat, vermutlich. Ja. Das riecht ja quasi schon nach Enkeltrick, kann man sagen. Wenn wir uns jetzt auch dieses Thema Gewinnversprechen anschauen, über Corona brauchen wir, denke ich, gar nicht groß reden, weil wir haben es vorhin schon gesagt, die Impftermine, die gibt es nicht im Verkauf, die gibt es auch nicht telefonisch. Also den Termin natürlich gibt es schon telefonisch, aber nicht gegen Verkauf und auch nicht hintenrum, sonst wo, sondern auf offiziellen Seiten. Was das Thema Gewinnversprechen angeht, wie kann ich denn da adäquat darauf reagieren?
Ja gut, als erstes muss ich mir überlegen, habe ich überhaupt an einem Preisausschreiben oder so teilgenommen? Ja, kann das überhaupt sein, dass ich gewonnen habe? Das ist der erste Punkt. Gut, es gibt Leute, die machen an viel Preisausschreiben oder Gewinne schreiben mit, ja, dann kann es vielleicht durchaus schon sein, dass man gewonnen hat. Aber wenn ich weiß, okay, ich habe nicht teilgenommen, wieso soll ich dann was gewinnen? Und wenn es dann darum geht, der nächste Schritt, ich muss eine Leistung bringen, damit ich meinen Gewinn bekomme. Also spätestens da müssen alle Alarmzeichen quasi klingeln, ja, und da sagen, okay, das stimmt jetzt nicht.
Also auch da letzten Endes dann auf alle Fälle sensibel sein, ruhig vielleicht auch mal bei der Polizei nachfragen. Ich denke, das kann man auch als Tipp nennen.
Richtig, genau. Also wenn man so einen Anruf bekommt, ja, anrufen, bei der Polizei anrufen. Ja, und was ich jetzt noch zum falschen Polizeibeamten noch dazu sagen möchte, wenn bei Ihnen die Nummer 110 auftaucht und Sie riechen den Braten, ja, oder derjenige sagt zu Ihnen, Sie können ja bei uns anrufen, ja, um das sicher zu sein. Wenn Sie die 110 dann anrufen, um mit der echten Polizei zu sprechen, legen Sie bitte das Telefon auf und wählen Sie frisch, entweder von einem anderen Telefon oder wenn Sie von dem Telefon, wo Sie angerufen wurden, telefonieren wollen, auflegen und dann die 110, aber nicht die Rückruftaste betätigen, weil dann sind Sie ja wieder beim Täter.
Also das auch nochmal auf alle Fälle als sehr wichtiger Punkt. Wenn man jetzt tatsächlich noch mehr darüber erfahren möchte, dann kann man das natürlich tun, herkömmliche Quellen anzapfen im Internet beispielsweise. Man kann aber auch bei Ihnen konkrete Präventionsangebote buchen. Ganz kurz, wie geht das denn?
Also es ist so, wir von der Prävention, wir machen quasi Vorträge bei Senioren, ja, bei Senioren, bei Seniorentreffs. Die können bei uns anrufen. Man erreicht uns über das Polizeipräsidium Ulm, über die Vermittlung, die leitet sie dann weiter. Und wir machen dann eine Präventionsveranstaltung speziell bei Senioren, weil das ist ja eigentlich das Klientel, und weisen da quasi auf die Tipps und auf verschiedene Betrugsformen hin, also nicht nur am Telefon, sondern auch an der Haustür. Und da kann man also nachfragen und macht man einen Termin aus und dann kommen wir vorbei.
Vielfältige Möglichkeiten auf alle Fälle. Vielen Dank, Herr Wieser, dass Sie heute da waren, ja, uns auch so ein bisschen aufgeklärt haben, Präventionstipps gegeben haben. Diese Sendung gibt es natürlich auch wieder nachzuhören im Internet, freefm.de. Auch gegen Ende nochmal alle Tipps in Ruhe zum Nachlesen. Und Herr Wieser, da würde ich sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke, danke für die Einladung.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.